Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Während die ganze Welt im Moment auf die USA und die Präsidentschaftswahl schaut, ist hier in Europa eine neue Diskussion um islamistischen Terror ausgebrochen. Auslöser war unter anderem der brutale Mord an einem französischen Lehrer, weil er Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt hatte. Wir wollen heute hier in Campus und Karriere schauen, was diese Tat mit den Lehrern in Frankreich gemacht hat und wie die Situation an den französischen Schulen ist. Außerdem sprechen wir über den Fachkräftemangel in Deutschland, der vor allem in den ländlichen Regionen des Landes immer mehr zum Problem wird. Ich bin Mathis Jumblut, Sie hören Campus und Karriere. Schön, dass Sie dabei sind. Erst gestern haben wir hier bei Campus und Karriere ja über eine Studie der Albright-Stiftung gesprochen, die gezeigt hat, dass der Frauenanteil in DAX-Vorständen in Deutschland sehr gering ist und durch die Corona-Krise noch weiter zurückgegangen ist. Doch nicht nur auf der obersten Führungsebene ist Geschlechtergerechtigkeit oft ein Problem, auch im Alltag. Und deswegen veranstaltet die FU Berlin heute einen Hackathon zum Thema Gendergerechtigkeit am Arbeitsplatz. Da geht es dann unter anderem um Stereotypen, aber auch um männliche Perspektiven auf das Thema. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Janina Sundermeier, Wirtschaftswissenschaftlerin der FU Berlin und Veranstalterin des Hackathons. Schönen guten Tag, Frau Sundermeier.
Hallo.
Heute Morgen ging es ja los. Wie muss man sich denn so einen Hackathon vorstellen?
Genau, wir haben gestartet heute Morgen um 9 Uhr. Der ganze Hackathon läuft heute Nachmittag bis um 4. Also es ist wirklich ein sehr enges Programm. Wir sind gestartet mit einer kleinen Panel-Diskussion, wo unterschiedliche Speaker und Speakerinnen ihre Perspektive zum aktuellen Stand auf Geschlechtergleichstellung in der Arbeitswelt dargelegt haben, verschiedene Herausforderungen aufgezeigt haben. Und das war jetzt quasi der Teaser für die rund 200 Teilnehmenden, die jetzt gerade parallel zu diesem Gespräch an Ideen arbeiten, wie man ganz unterschiedliche Herausforderungen adressieren kann.
Wie setzen sich denn die Teilnehmer des Hackathons zusammen? Also welche Menschen kommen da zusammen?
Es ist tatsächlich sehr bunt gemischt. Also wir haben Studierende, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen dabei, aber auch viele Freiberufler, Freiberuflerinnen. Dann gibt es auch eine große Gruppe von Entwicklern, ganz spannend. Und dann aber auch tatsächlich viele Teilnehmenden, die deutschlandweit in sehr namhaften Unternehmen auch arbeiten und da eben über verschiedene Herausforderungen gestolpert sind, die sie ganz gerne adressieren wollen und die sich dann heute für diesen Hackathon auch tatsächlich einen Tag freigenommen haben.
Welche sind denn die größten Herausforderungen, die da vielleicht auch beim Panel angesprochen worden sind?
Also es gab tatsächlich unterschiedliche und ich habe auch gerade mal mit den Teams gesprochen, welche sie tatsächlich rausgegriffen haben. Die letzten drei Teams, mit denen ich gesprochen habe, beschäftigen sich unter anderem mit den von Ihnen eben auch angesprochenen Stereotypen. Das ist tatsächlich ein Team, was sich zusammensetzt aus verschiedenen Personen, die in sehr etablierten Unternehmen arbeiten und momentan überlegen, welche Stereotypen ihnen so begegnet sind. An dem sie dann arbeiten, da ging es darum, Frauen und Karriere, Männer, die längere Zeit Elternzeit nehmen, also vielleicht dann über die in Deutschland noch üblichen 2 Monate hinaus. Wie ist das eigentlich in den Unternehmen angesehen und etabliert? Aber auch, wie funktioniert eigentlich bislang die Integration von Mitarbeitenden, die vielleicht auch aus sozial schwächeren Umfeldern kommen? Und auch das Thema Männer und Geschlechtergleichstellung wird gerade sehr heiß diskutiert. Also es ist ja auch eine sehr ausgewogene Teilnehmerschar. Und ein Team arbeitet gerade auch an einer Herausforderung, wie Männer sich eigentlich auch mehr mit diesem Thema vertraut machen können und wie sie sich auch tatsächlich in ihren Unternehmen oder Institutionen, in denen sie arbeiten, für mehr Gleichstellung einsetzen können, weil doch teilweise auch einige der Panelisten berichten, dass das kein Thema ist, was jetzt schon sehr en vogue ist. Also man wird da wohl oft auch noch sehr belächelt, bekommt ein Augenrollen, wenn man sich für dieses Thema einsetzt. Und das ist eben auch eine Herausforderung, die heute adressiert wird.
Wenn der Hackathon jetzt zu Ende geht, heute Nachmittag, 16 Uhr, sagten Sie, wie geht es dann weiter?
Unser Anliegen mit diesem Hackathon war oder ist es, dass wir einen Impuls setzen, um über bloße Diskussionen hinauszugehen, sondern unser Wunsch ist es, dass die Teilnehmenden diese Ideen, die sie heute entwickeln, beziehungsweise ja auch die ersten Ansätze für mögliche Lösungen auch über diesen Hackathon hinaus weiterentwickeln. Und dabei werden wir sie unterstützen. Also es wird im Nachgang die Möglichkeit geben, sich mit verschiedenen Coaches und Beratern auseinanderzusetzen, die die Teams dabei unterstützen, die einzelnen Ideen weiterzuentwickeln. Wir ermutigen die Teams auch, sich zum Beispiel beim Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg zu bewerben mit ihren Lösungen, um dahingehend nochmal Feedback zu bekommen und weiterzuarbeiten. Und zudem gibt es eben auch unterschiedliche Lehrveranstaltungen bei uns, aber auch an anderen Universitäten, in denen die Ideen und die Lösungen, die heute ausgearbeitet werden, dann im Detail weiter bearbeitet werden.
Ja, dann wünschen wir dabei viel Erfolg. Frau Sundermeier, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Mit Janina Sundermeier habe ich über einen Hackathon zum Thema Gendergerechtigkeit gesprochen, der gerade in Berlin stattfindet. Genau 3 Wochen ist es jetzt her, dass in Frankreich ein Lehrer getötet wurde, weil er Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt hatte. Diese Tat hat ganz Frankreich und vor allem seine Schulen in einen Schockzustand versetzt.
Campus und Karriere. International.
Frankreichs Präsident Macron hatte daraufhin angekündigt, sich nicht dem Terrorismus beugen zu wollen und auch nicht auf die Mohammed-Karikaturen im Unterricht zu verzichten. Doch die Realität in den französischen Schulen sieht anders aus, berichtet Bettina Kaps.
Nathalie sitzt am Gartentisch und bereitet ihren Unterricht vor. Die 50-jährige Gymnasiallehrerin will keinen Namen nennen, keinen Wohnort und nicht einmal ihren Fachbereich. Aus Sorge, sie könne sonst in einem sozialen Netzwerk auftauchen. Immerhin ist der Mittelschullehrer Samuel Paty nur durch YouTube und Twitter zur Zielscheibe geworden.
Nous sommes en fait traumatisés par l'assassinat évidemment de notre collègue.
Wir Lehrerinnen und Lehrer sind völlig traumatisiert. Nach der Ermordung und Enthauptung unseres Kollegen hätten wir in den Schulen dringend etwas mehr Zeit gebraucht, um uns auszutauschen. Das hatte das Bildungsministerium erstmal auch so vorgesehen, aber dann hat es das Lehrertreffen in letzter Minute abgeblasen. Stattdessen wurde pädagogisches Material ins Internet gestellt. Was für ein trauriger Schulbeginn. Wir fühlen uns missachtet und alleingelassen.
Voilà, alors on se sent méprisé, on se sent effectivement abandonné.
Zur Terrorgefahr kommt die Pandemie. In Frankreich ist der Lockdown deutlich strenger als in Deutschland. Cafés und Restaurants, Sport- und Kulturstätten, Universitäten und alle entbehrlichen Geschäfte sind jetzt mindestens bis Dezember geschlossen. Wer kann, soll im Homeoffice arbeiten. Die Schulen bleiben allerdings geöffnet. Bei Nathalie drängen sich 35 Schülerinnen und Schüler im Klassenraum. Sie kann dort nicht einmal richtig die Fenster öffnen.
Im offiziellen Sprachgebrauch heißt es ständig, wir sind im Krieg. Im Krieg gegen das Virus, hat Macron im Frühjahr gesagt, im Krieg gegen Intoleranz und gegen Gewalt. Ich glaube, wir bewirken mehr, wenn wir miteinander reden. Wenn wir in der Klasse ein Vertrauensklima herstellen, können wir vor unseren Schülern auch heikle Themen ansprechen.
Der erste Schultag nach den Herbstferien geht zu Ende. Véronique Bourget unterrichtet französische Sprache und Kultur an einer Fachoberschule. Der Mord an Samuel Paty hat sie so umgetrieben, dass ihren Schülerinnen und Schülern während der Herbstferien einen 3 Seiten langen Brief geschrieben hat. Es ist ein innerer Dialog mit den jungen Leuten. Gedanken zur Meinungsfreiheit und ihren Grenzen, über die Karikaturen, über die Ermordung ihres Kollegen und über ihre Aufgabe als Lehrerin. Über all diese Themen hat Bourget jetzt ausführlich mit der Klasse gesprochen, aber den Brief hat sie nicht ausgeteilt.
Das war Selbstzensur. Mindestens 60% meiner Schüler sind Muslime. Ob unter ihnen auch Islamisten sind, wie kann ich das wissen? Also gehe ich kein Risiko ein. Nach dem Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo vor 5 Jahren habe ich sehr wohl mit den Schülern über die Karikaturen gearbeitet. Heute habe ich nur darüber gesprochen. Und als mich ein junger Mann gefragt hat, ob ich nicht eine zeigen könnte, habe ich gesagt, such sie dir selbst. Da habe ich mich also wieder selbst zensiert.
Véronique Bourget ist 62 und könnte längst im Ruhestand sein. Aber die quirlige Frau ist mit Leib und Seele Lehrerin. Sie unterrichtet nicht etwa in einer sozial benachteiligten Banlieue, sondern in einer bürgerlichen Vorstadt von Paris. Auch dort nehmen die Spannungen zu, vor allem in den berufsorientierten Sektionen. Die Französischlehrerin muss inzwischen weit mehr als nur ihr Fach vermitteln.
Ich habe meine Schüler gefragt, ob sie den Unterschied kennen zwischen Islam und Islamismus. Sie haben von Sunnitentum, Schiitentum und Salafismus gehört. Aber selbst viele Muslime denken, dass Islam und Islamismus ein und dasselbe ist. Heute habe ich ihnen deshalb ausführlich erklärt, dass wir nicht den Islam im Visier haben, sondern nur die Auswüchse davon.
Solange die Schüler das nicht verstehen, interpretieren sie jede Maßnahme gegen den Islamismus als Angriff auf sich und ihre Glaubensgemeinschaft, sagt Véronique Bourget. Dann haben die Islamisten einen Sieg davon getragen.
Bettina Kaps berichtete aus Frankreich. Auch in anderen europäischen Ländern scheint das ein Problem zu sein im Moment. Niederländische Medien berichten nämlich, dass ein Lehrer in Rotterdam bedroht wurde, nachdem er im Klassenzimmer eine Mohammed-Karikatur aufgehängt hatte. Der Lehrer hat sich daraufhin sogar versteckt. Seit Monaten demonstrieren in Thailand tausende Menschen gegen die Politik ihres Landes und gegen die Monarchie im Allgemeinen. Getragen werden die Proteste dabei vor allem von jungen Studierenden, die sich ein moderneres Land wünschen. Unterstützung bekommen sie von einer Bewegung, die derzeit ganz ähnliche Erfahrungen macht, der Studentenbewegung in Hongkong. Zwischen den beiden Gruppen ist eine Art Protestallianz entstanden. Felix Lill weiß mehr.
Die Monarchie? Ich finde, die sollten wir zerstören.
Die Worte von Napason Senduen sind ziemlich deutlich. Seit Wochen geht die 20-Jährige auf die Straßen von Thailands Hauptstadt, um diesen und ähnliche Sprüche lauthals in die Welt zu rufen. Die Anthropologiestudentin von der Chulalongkorn-Universität in Bangkok gehört zu den Anführern der Proteste, die das südostasiatische Land derzeit lahmlegen. Die Demonstranten haben klare Forderungen. Eine Auflösung des Parlaments, das Ende der Einschüchterung kritischer Stimmen und eine neue demokratische Verfassung. Es sind Forderungen, die ohne die Abschaffung oder zumindest eine Reform der Monarchie nicht denkbar seien, sagt Napason Senduen. Aber Kritik am König ist in Thailand verboten. Deshalb machen es die meisten subtiler als die Anführerin.
Die Monarchie verschwendet unsere Steuergelder. Und solange es die Monarchie gibt, gibt es Hierarchie. Aber wir Menschen sind doch gleich geboren. Meine Eltern, wie viele ältere Leute, sind anderer Meinung. Die sind grundsätzlich noch für die Monarchie, weil sie angeblich auch gute Sachen für das Land getan habe und kulturell wichtig sei. Viele junge Menschen wie ich sehen das nicht so. An meiner Uni sind fast alle einer Meinung. Wir wollen endlich echte Demokratie.
Das Ringen um Demokratie ist in Thailand ein altes Thema. Seit dem Jahr 1932 die Macht des Königs durch die Einführung einer konstitutionellen Monarchie limitiert wurde, hat das Land 12 Staatsstreiche erlebt. Immer wieder mit Unterstützung des Monarchen. Denn der König hat Kontrolle über das Militär. Außerdem nimmt er auch immer wieder direkten Einfluss auf politische Entscheidungen. Und seit 2016 Maha Vajiralongkorn gekrönt wurde, hat sich die Situation zugespitzt. Thailand hat sich noch weiter von einer Demokratie entfernt, der Hof wurde stattdessen noch dekadenter und unnahbarer. Der König hat seither einen Großteil seiner Zeit nicht in Bangkok verbracht, sondern im fast 9000 Kilometer entfernten Bayern. All das treibt die jungen Menschen auf die Straße. Und sie kriegen Unterstützung von einem Ort, der immerhin 1700 Kilometer entfernt liegt, aber gefühlt eben ganz nah dran ist.
Ich will nur sagen, viel Glück, Thailand. Die Menschen aus Hongkong werden euch weiter unterstützen.
Sagt Eddie J., Studierendensprecherin der Hongkong University. Im Namen der Hongkonger Demonstranten, die in den letzten Jahren immer wieder für Demokratie auf die Straße gehen und damit lange Haftstrafen riskieren, hat die 20-jährige Eddie J. zuletzt auch ein Solidaritätsstatement verfasst. Über die Proteste in Thailand sagt sie:
Unsere Wege des Protests sind ähnlich. Beide Bewegungen benutzen Regenschirme und Gasmasken, um sich zu schützen. Wir alle nutzen auch ähnliche Gesten, um uns auf der Straße zu verständigen, wenn zum Beispiel jemand dringend eine Maske oder Verbandszeug braucht. In Hongkong protestieren wir ja schon länger und wir haben unsere Methoden weitergegeben.
Tatsächlich ist ein Netzwerk entstanden. Über soziale Medien tauschen sich die Aktivisten in Thailand und Hongkong aus und planen die Proteste teilweise gemeinsam. Die Bewegung nennt sich Milk Tea Alliance, benannt nach dem Getränk, das an beiden Orten beliebt ist. Das erzählt eine andere Hongkonger Studierende, die ihren Namen aus Vorsicht vor Festnahmen nicht verraten möchte.
Die thailändischen Aktivisten haben sich gegen die Ein-China-Politik aus Peking ausgesprochen, mit der China Hongkong kontrollieren will. Sie haben unsere Flagge und unsere Banner hochgehalten. Und wir in Hongkong zeigen auf unseren Demonstrationen, dass wir auch für Thailand eine Demokratie wünschen. Wir machen auch Videokonferenzen. Wir kennen uns jetzt ganz gut über die Distanz.
In Hongkong sind die Demonstranten zuletzt vor Thailands Konsulat gezogen, um Reform dort zu fordern. Thailands Regierung hat zwar bislang auf keine Reformforderung reagiert, aber aufgrund der Proteste einen kurz zuvor erklärten Ausnahmezustand zurückgenommen. Die thailändische Studierendenführerin Napason Sengduen fühlt sich seitdem ermutigt und will den Kontakt nach Hongkong intensivieren.
Die Diktaturen aus China und Thailand stützen sich ja gegenseitig. Xi Jinping unterstützt den König von Thailand. Sie haben gute Beziehungen und machen Geschäfte miteinander. Aber wir wehren uns. Es ist das Richtige, was wir tun.
Ein Beitrag von Felix Lill. Und zurück nach Deutschland. Die FU Berlin will ihre Rüge für Familienministerin Giffey aufheben und neu über die Plagiatsvorwürfe bei ihrer Doktorarbeit entscheiden. Das hat das Präsidium gerade bekannt gegeben. Gegen Giffey waren im vergangenen Jahr Plagiatsvorwürfe laut geworden. Die FU Berlin hatte die Arbeit dahingehend geprüft und ihr eine Rüge ausgesprochen. Fachkräftemangel in der IT, das ist soweit nichts Neues. Und die Zahlen, die sprechen für sich. Fast 70% der Unternehmen in Deutschland hatten im vergangenen Jahr Probleme, entsprechende Stellen zu besetzen. Zwar lässt es sich in wirtschaftlich schwachen Regionen gut und günstig studieren, Arbeitsplätze sind aber woanders. Abwanderung zum einen, Fachkräftemangel zum anderen. Strukturschwache Regionen haben also gleich ein doppeltes Problem. Und Florian Zinner hat sich das mal angeschaut.
Martin Menz war kurz davor, seine Heimat zu verlassen. Vor 10 Jahren war das. Damals wollte er sein Unternehmen groß machen, das er einige Jahre zuvor gegründet hat, mit gerade einmal 20.
Ich habe es halt sehr schnell auf die Region geschoben, dass das nicht geht. Und mittlerweile habe ich da einen anderen Blick darauf.
Zwar liegt seine Heimatstadt Halle in einem Ballungsraum mit 1,2 Millionen Menschen, die Region funktioniere aber anders als München oder Berlin. Martin Menz ist in Halle geblieben und hat gezeigt, dass man auch hier erfolgreich moderne Unternehmen etablieren kann, die nicht nur Zweigstellen eines Konzerns sind. Heute verkauft Menz erfolgreich Haus-, Garten- und Freizeitartikel für den europäischen Markt. Ähnlich wie globale Internetversandhäuser ist er damit eher ein Tech-Unternehmen als einfach nur Händler. Denn die digitale Infrastruktur ist hausgemacht. Und deshalb braucht Martin Menz junge Informatikfachkräfte, die es wie er machen und in der Region bleiben, statt in europäische Metropolen oder sogar nach Übersee zu gehen. Dazu muss aber erstmal das Ausbildungsangebot stimmen.
Wie hoch ist denn da der Tech-Anteil? Wie viele Lehrstühle haben die denn da im Informatikbereich? Dann hat sich da, glaube ich, in den letzten Jahren viel zu wenig geändert.
Doch auch bei einem guten Ausbildungsangebot ist nicht klar, dass junge Fachkräfte in ihrer Hochschulstadt bleiben. Das hat auch Joachim Ragnitz vom Dresdner IFO-Institut für Wirtschaftsforschung beobachtet. Zwar sei zum Beispiel ein Studium im ehemaligen Osten Deutschlands sehr attraktiv, die Arbeitsmarktsituation für Hochqualifizierte vielerorts allerdings nicht.
Das heißt, da sind die Leute mehr oder minder gezwungen, wenn sie Karriere machen wollen, dort aus der Region auch abzuwandern. Und so ähnlich ist es dann auch in Westdeutschland.
Statt in der Fläche konzentrieren sich Fachkräfte damit nur auf wenige Metropolen. Hier müssen Regionen und Hochschulen aktiv gegensteuern. Aber
also die Universitäten sehen sich zunächst einmal als Forschungsstätte, in zweiter Linie dann auch als Ausbildungsstätte für sehr gut Qualifizierte. Also die Universitäten wollen halt die Leute erstmal ausbilden. Und wo die dann hinterbleiben, ist den Unis in den meisten Fällen egal. Liegt einfach an dem Selbstverständnis der Universität als wissenschaftliche Ausbildungseinrichtung.
Dabei haben die Universitäten auch ein Eigeninteresse, Fachkräfte in der Region zu halten, sagt Christian Tietje, Rektor der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Weil es natürlich unser Netzwerk stärkt in der Region, aber es ist im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung der Region natürlich auch von großer Bedeutung, die dann wiederum auch uns als Universität zugutekommt.
Trotzdem liege es nicht an den Universitäten, dafür zu sorgen, dass Absolventinnen und Absolventen den Lebensmittelpunkt in der Region finden.
Das liegt dann nicht mehr an uns, sondern das hängt von Arbeitsbedingungen in Unternehmen, in der Wirtschaft, aber natürlich auch der Verwaltung im weiteren Sinne ab.
Auch Unternehmen aus der Region seien hier gefragt. Da sind sich alle einig. Rektor Tietje, Wirtschaftsforscher Ragnitz und Unternehmer Menz. 120 Stipendien im Rahmen des Deutschlandstipendiums werden an der Uni Halle für das Wintersemester vergeben. Allein 20 stammen von Martin Menz Versandunternehmen. Studierenden wird so finanziell der Rücken freigehalten und der Blick für regionale Arbeitgeber geschärft. Nicht uneigennützig, aber ob es sich wirklich lohnt, werden erst die kommenden Jahre zeigen. Dem jungen Unternehmer reicht das nicht.
Also wir haben die Zusammenarbeit mit dem Förderverein hochgefahren, haben mit den Professoren gesprochen, dass wir gemeinsame kleine Sessions in den Vorlesungen haben, damit wir wirklich auch mal die Praxis noch besser zeigen können.
Nicht nur in seiner Heimathalle, sondern auch im benachbarten Leipzig fährt Martin Menz dieses Konzept. Sein Zuhause findet er echt ganz cool, wie er sagt, und hofft, dass es künftig noch mehr jungen Leuten so geht.
Florian Zinner berichtete. Viele Studierende, die haben ja derzeit ein Déjà-vu. Als am Montag die Corona-Maßnahmen beschlossen wurden und Kneipen und Restaurants schließen mussten, standen viele Studierende ohne Job und mit Existenzsorgen da. Deswegen hatte die Bundesregierung in dieser Woche angekündigt, seinen Nothilfefonds wiederzubeleben. Als weitere Maßnahme können Studienkredite ja derzeit ohne Zinsen aufgenommen werden. Und das tun offenbar auch viele. Die zuständige KfW-Bank teilte heute mit, dass seit Mai doppelt so viele Studierende einen Kredit beantragt haben wie im Vorjahreszeitraum. Hier geht es jetzt weiter mit Corso, Kunst und Pop. Mein Name ist Mathis Jungblut. Danke fürs Zuhören.